Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Management Meets Mindfulness. Heute haben wir wieder einen Interviewgast und zwar aus einem Themenbereich, der hier bislang in dieser Form noch gar nicht vorgekommen ist. Zu Gast ist Ben Panther. Ben ist Eventpsychologe und hat bereits mit 20 Jahren sein erstes Unternehmen gegründet. Er hat einen Master in Psychology und Management, ist Buchautor, Dozent, Speaker und eben Geschäftsführer des Unternehmens, das mittlerweile als Wirkung Group firmiert. Ich bin sehr gespannt auf den Austausch und sage Hallo Ben.
Ja, Philipp, herzlich willkommen, danke, dass ich hier sein darf.
Ja, schön, dass du da bist. Geht's dir gut?
Absolut, alles fein, schönes Wetter, kurz vorm Wochenende, von daher auf jeden Fall, danke, dir auch.
Perfekt, ja danke, gleiche Situation, auch hier schönes Wetter, insofern will ich mich nicht beklagen. Ja, Eventbranche, da ist Corona natürlich irgendwie ein sehr naheliegendes Thema. Ich glaube, im Augenblick brummt es überall, weil gefühlt so eine Post-Corona-Stimmung ja schon da ist. Und ich habe im Vorfeld mit einer Kollegin von dir gesprochen und die hat gesagt, dass ihr trotz oder sogar wegen Corona erfolgreicher geworden seid als je zuvor. Das ist ja irgendwie unüblich. Und da wollte ich mal fragen, wie kann das? Das lag ja sicherlich nicht nur daran, dass ihr die Firma umbenannt habt.
Stimmt, absolut. Inzwischen darf man ja auch wirklich sagen, ja, es war, Corona war ein Stück weit wirklich sehr positiv für uns. Während Corona war ich da ziemlich vorsichtig damit, weil wenn man da gesagt hat, hey, Corona ist ja eigentlich doch gar nicht so schlecht, dann war das immer gleich so, und wie kannst du sowas sagen? Inzwischen muss ich aber wirklich sagen, es war ziemlich positiv, weil wir vor Corona mit 7 Leuten in der Agentur relativ klein gewesen sind, da auch schon coole, große Projekte gemacht haben, aber einfach insgesamt ist alles ein bisschen kleiner gewesen ist. Und dann kam Corona und für uns, wie bei allen anderen Eventfirmen, ging es dann erstmal runter auf 0. Wir hatten kein Business mehr, keinen Umsatz. Da waren dann so zynische Situationen, während unten am Lager neue Technik angeliefert worden ist, also irgendwelche Lautsprecher oder Beleuchtung oder sowas, hat oben gleichzeitig das Telefon geklingelt und ein Kunde hat abgesagt und dann hat es unten wieder geklingelt und der nächste Postbote kam und ja, so war das immer so abwechselnd ein bisschen und das war schon eine ziemliche Scheißzeit. Dann haben wir uns aber relativ schnell hingesetzt und haben gesagt, okay, was können wir denn eigentlich tun? Und ja, haben da dann ein bisschen Gas gegeben und uns Richtung Digitalisierung eigentlich aufgestellt. Das war so ein bisschen ein Prozess, weil wir eigentlich angefangen haben und gesagt haben, hey, okay, was braucht denn im Moment gerade der Markt überhaupt? Ne? Es gibt nichts mehr zu tun. Wir könnten ja irgendwie einen Lieferservice aufmachen. Oder wir haben dann über einen Handwerksservice diskutiert, weil wir gesagt haben, hey, wir haben doch die Messebauer und das sind alles coole, gute Jungs. Aber Handwerk ist halt dann doch nochmal was anderes. Und gerade mit unseren ganzen Event-Handwerkern, ne, unseren ganzen Event-Technikern, Messebauern und so weiter und so fort, die fühlen sich dann eben einfach auf der Messe wohl, auf einem Event wohl. Aber wenn es dann darum geht, einen Gartenzaun neu zu machen, da sagen die halt auch, naja, okay, wenn es denn unbedingt sein muss, mache ich das mal. Aber das als Business hat dann auch nicht funktioniert. Und dann sind wir wieder so ein bisschen zurückgekommen zum eigentlichen Kern vom Unternehmertum eigentlich, weil ich dann gesagt habe, hey, okay, worum geht es denn eigentlich unseren Kunden im Moment gerade? Ne? Lass uns doch mal den Kunden zuhören und den Menschen wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Und unsere Kunden hatten selbstverständlich wie alle das Problem, es gab keine Events mehr, also mussten sie irgendwas anderes machen. Und da kamen dann eben digitale Veranstaltungen ins Spiel. Und wir haben dann relativ schnell eine Digitalagentur gegründet, muss man schon fast sagen. Die hatten wir da schon ein bisschen kurz vorher gegründet, aber dann einfach nochmal komplett umgeschiftet und haben gesagt, hey, okay, dann lass uns eine eigene Streaming-Plattform mit anbieten und über diese Streaming-Plattform eben Online-Events realisieren. Und damit waren wir damals die Ersten, die eine funktionierende Streaming-Plattform hatten, oder mit die Ersten, muss man ja vorsichtig sein, aber mit die Ersten, die eine funktionierende Streaming-Plattform hatten auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch Event-Technik, Event-Management mit anbieten konnten und dementsprechend alles aus einer Hand anbieten konnten. Und damit sind wir dann in den Markt gegangen und das waren ganz viele Kunden und ganz viele Interessenten, die gesagt haben, hey, das ist geil, genau das brauchen wir und da können wir jetzt ein bisschen drauf setzen, um überhaupt wieder irgendwas zu realisieren. Das war eine ganz coole Sache und das war so der Startschuss in Anführungszeichen dafür, dass wir dann richtig schönes Wachstum an den Tag gelegt haben und ja, schon ganz gut eigentlich durch diese Corona-Zeit durchgekommen sind.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Die Streaming-Plattform, die ist offen oder ist das quasi eine Plattform, die ihr für euch vorbehalten habt? Also kennt man das? Hat man den Namen schon mal gehört?
es ist jetzt nicht so, ich meine, YouTube kennt jeder, ne? Die Größe haben wir jetzt noch nicht. Wir sind gerade dabei, die wirklich dann auch so aufzustellen, dass man da dann auch kleinere Events dann drüber realisieren kann, ohne dass man jedes Mal uns als Team bucht. Das ist aber im Moment noch ein Entwicklungsschritt. Also es ist wirklich dann in erster Linie dafür, dass ein Kunde zu uns kommt und dementsprechend dann sagt, hey, wir wollen ein Event dann zusammen machen.
Cool. Und Event, wie habe ich mir das dann vorzustellen? Das heißt, ist dann bei euch im Studio alles passiert oder von bis oder ja, seid ihr zum Kunden gefahren, habt da was aufgebaut oder was gab es da alles?
Alles ist ein gutes Stichwort. Wir haben nicht wirklich alles gemacht. Wir haben am Anfang gesagt, okay, hey, warum sollen unsere Kunden zu uns kommen? Ne, vor Corona sind wir auch zu den Kunden gekommen oder zumindest in die Event-Location. Also haben wir das auch weitergeführt und haben dementsprechend dann bei Kunden richtig coole, große Setups mit aufgebaut. Haben aber genauso gemerkt, dass ganz viele Kunden dann gesagt haben, naja, wir wollen das gar nicht, und wir wollen auch einfach vielleicht mal ein bisschen raus. Und dann haben wir selbst zwei Studios bei uns aufgebaut, die ja so eher so TV-Studio-mäßig ausgesehen haben. Also es gibt ja ganz viel so mit LED-Wand und richtig viel Beleuchtung und so weiter und so fort. Und da haben wir ein bisschen reduziert und haben gesagt, hey, okay, das gibt's schon alles so ein bisschen arg viel. Wir wollen das anbieten, was auch da wieder unsere Kunden interessiert. Und das waren eben wirklich kleine, einfache, also in Anführungszeichen einfache Studios, aber zumindest Studios, die nicht einen Riesenaufwand gebraucht haben, wenn man da ein Event draus gestreamt hat. Und wie man sich das dann konkret vorstellen kann, ich glaube, jeder hat dann schon mal, ne, also allein auf Zoom dann mal so ein Zoom-Event mitgemacht und da die Vor- und Nachteile mit kennengelernt. Und wir haben das eben dementsprechend ein bisschen hochwertiger aufgebaut und haben dann solche Shows dann teilweise gehabt, sowas wie so nach dem Motto TV Total auf interaktiv so ein bisschen oder sowas wie mit Thomas Gottschalk in die Richtung, so wie hieß diese große Fernsehshow von Thomas Gottschalk immer? Wetten,
Wetten
dass,
das.
genau, also sowas so für die ganze Familie, Unterhaltung, viel interaktive Elemente mit drin, wo man teilweise dann auch abstimmen konnte und solche Geschichten. Und das hat richtig viel Spaß gemacht, auf der einen Seite diese neuen Konzepte zu entwickeln, und auf der anderen Seite die dann auch mit umzusetzen, unsere Kunden dann wieder strahlen zu sehen und dann einfach zu wissen, hey, okay, auch wenn wir gerade Corona haben, haben wir jetzt gerade 1000, 2000, 5000 Menschen irgendwo zu Hause vor ihren Bildschirmen sitzen, die strahlen gerade, die freuen sich, dass wieder was passiert. Die haben trotzdem so ein bisschen dieses Gemeinschaftsgefühl und dieses Event-Feeling. Und das war einfach, das waren wunderschöne Momente.
Das kann ich mir vorstellen. Ich glaube auch wirklich, jeder hat ja in irgendeiner Form das Angebot, was es dann eben irgendwann gab, ja auch wahrgenommen und zumindest irgendwie mal ein Konzert oder sowas mitgestreamt und angeguckt. Also ja, ich glaube echt, dass das sehr spannend war und auch viel bewegt hat, ne? Gerade in so einer Zeit, wo man das Haus dann kaum verlassen hat.
Das ist ja auch immer diese psychologische Komponente, ne? Jeder saß zu Hause und jeder hat gesagt, ja, okay, ja, was sollen wir denn jetzt eigentlich machen? Und es ist langweilig und so weiter und so fort. Und dann zu wissen, hey, okay, man guckt sich gemeinsam irgendwie ein Konzert an oder man nimmt gemeinsam an irgendeinem interaktiven Event teil und weiß, hey, okay, gerade haben andere Leute genauso abgestimmt wie ich und man sieht dann auch direkt, ja, hier so und so viel Prozent der Teilnehmer, denen geht es gerade so und so oder die haben gerade die und die Frage, mit denen kann man sich dann auch austauschen. Das ist dann schon was, das hat wirklich einen Unterschied gemacht.
Echt cool. Und wie hat sich das Ganze denn jetzt verändert? Es finden ja jetzt wieder Veranstaltungen statt, Messen statt. Ist jetzt das Digitalthema für euch irgendwie gefühlt erstmal abgeschrieben oder wohin geht da die Reise gerade?
Also ich habe mich ziemlich unbeliebt gemacht, weil ich habe im Oktober, November letzten Jahres dann schon gesagt, also 2021 habe ich gesagt, digital ist tot. 2022 wird das Jahr der Live-Events. Und unsere Digitalagentur, Jungs und Mädels, die haben natürlich Sturm gelaufen gegen mich. Haben gesagt, wie kannst du sowas sagen? Und wir haben so coole Produkte und wir haben so viel weiterentwickelt. Und jetzt sagst du, digital ist tot. Gesagt habe, ja, Moment, Leute, digital ist insofern tot, weil sobald wieder irgendwas möglich ist an Events, wird keiner mehr Lust auf digitale Events in dem Sinne haben. Und da haben wir uns dann wirklich dann auch insgesamt innerhalb der Group dann so aufgestellt, dass wir gesagt haben, hey, okay, wir wollen die Ersten sein, die wieder die ganz großen Events und Festivals mit realisieren. Und da haben wir dementsprechend dann schon Anfang diesen Jahres, Anfang 2022, dann angefangen, unsere Crew wieder zu aktivieren. Also die Festival- und die Live-Crew haben da schon angefangen, unser, ganz bös gesagt, unser Material zu entstauben, was dann halt dann doch 2 Jahre lang im Materiallager gestanden ist. Und dementsprechend da dann alle Zeiger sozusagen wieder auf live zu stellen, auf Events, die wirklich stattfinden. Und auch das war der richtige Schritt, was natürlich nicht bedeutet, dass digitale Events jetzt nicht mehr stattfinden, sondern wir haben inzwischen eine ganz gute Mischung und das ist auch was, was wirklich Spaß macht, weil wir ganz viele Events haben, die jetzt eben draußen stattfinden, also jetzt irgendwelche großen Geschichten. Wir haben für eine oder mit einer Agentur zusammen oder für eine Agentur dürfen wir immer wieder mal Paul Kalkbrenner im Moment begleiten, der dann vor 20, 25, 30.000 Leuten dann ein Konzert so einen Abend lang macht. Und solche Geschichten dann. Also wir haben dann auch Kunden, die dann auch teilweise nebenher dann einen Stream am Laufen haben, also die dann die so Hybrid-Events dann machen. Und das ist eine ganz coole Geschichte dann zu sehen, wobei man eben einfach gerade merkt, im Moment mit gutem Wetter, es will jeder raus. Draußen ist im Moment gerade das Nonplusultra. Es geht im Moment allen nur darum, raus, raus, raus. Und ich will endlich mal wieder was erleben. Und das ist auch voll nachvollziehbar, ne? Ich meine, wir Menschen haben einfach jetzt 2 Jahre lang nicht so viele Kontakte gehabt und jetzt geht's wieder. Corona lässt im Moment gerade zu und dementsprechend ist es psychologisch voll nachvollziehbar, dass im Moment gerade jeder und alles gerade nach außen rennt und sagt, hey, okay, ich will was erleben, egal was es kostet, egal wo es ist, aber ich will einfach raus und mit meinen Freunden endlich mal wieder eine richtig gute Zeit haben.
Es ist ja auch was anderes, ne? Muss man ja auch ganz klar sagen. Also ich glaube, die Idee ist gut und es ist gut, dass es irgendwie so digitale Möglichkeiten gibt. Und auch wir unterhalten uns ja jetzt digital. Also das ist sicherlich relativ viel wert. Ansonsten doch mit viel Reise und anderen Aufwendungen verbunden. Aber die Kontaktqualität persönlich ist natürlich unschätzbar, ne? Also ich denke, dass das kann man gut
Korrekt.
nachvollziehen. Du hast jetzt mehrfach den Begriff psychologisch verwendet. Ich habe dich auch als Eventpsychologe angekündigt. Das ist ja so ein Begriff, der ist wahrscheinlich nicht jedem geläufig. Die Bestandteile schon, aber die Kombination ist dann vielleicht doch eher weniger üblich. Magst du mal erzählen, was man denn alles unter Eventpsychologie versteht?
Gerne. Also ist vollkommen richtig. Das ist eine relativ junge und neue Disziplin, ist aber gar nicht so unwichtig, sage ich jetzt mal. Weil letztendlich jedes Event ist irgendwo oder hat psychologische Komponenten. Es ist nur die Frage, ob man sie sich bewusst anguckt oder ob man einfach sagt, naja, wir nehmen das einfach mal so dahin, es wird schon schief gehen, in Anführungszeichen. Oder funktioniert halt einfach. Ich habe Wirtschaftspsychologie studiert und habe mir dementsprechend recht viel angeguckt, wie denn der Mensch tickt und worum es eigentlich dem Menschen eigentlich geht. Und das habe ich dann recht schnell auf Events adaptiert, weil ich gesagt habe, hey, okay, wir können so viel mehr aus einem Event rausholen, als wenn wir einfach nur sagen, wir machen das halt einfach so, weil wir das schon immer so gemacht haben. Und dabei geht es wirklich um Kleinigkeiten. Also es geht teilweise darum, die 5 Sinne sinnvoll anzusprechen. Also sehen, hören, riechen, fühlen und schmecken und sich da anzugucken, was sind denn die Trigger, die für den Menschen relevant sind, die ein Event besser machen und die ein Event schlechter machen. Also ein ganz konkretes Beispiel dazu. Ich bin auf einem Festival und bin so richtig schön am Feiern und am Abgehen und dann fängt neben mir eine Schlägerei an. Dann denke ich auf einmal so, okay, wow, ich gehe jetzt erstmal ein bisschen weg und das Festival, gibt es hier eigentlich Securities und haben die das eigentlich mit der Organisation wirklich drauf? Also ich falle erstmal aus diesem Eventrahmen raus, aus dieser Eventsphäre. Und komme in die, ja, komm in so eine analytische, in so eine analytische Denke rein. Und das ist auf einem Event eigentlich gar nicht das, was man als Veranstalter ja möchte, weil da möchte man ja, dass es den Menschen gut geht und dass die Spaß haben. So, dann gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder die Menschen neben mir kloppen sich dann richtig, hauen sich die Schädel ein. Und ich denke mir, oh Gott, auf diesem Festival, da habe ich ja eigentlich gar keine Lust mehr drauf. Oder dann kommt die Security an, dann kommen gleich direkt 2, 3, 4 Leute, die gehen da dazwischen, nehmen die auseinander, also nehmen die Schreithähne auseinander in dem Sinne, ziehen die auseinander, und nehmen die dann erstmal an die Seite, ne, und holen die dann wieder runter. Und dann denke ich mir als Teilnehmer wieder, ach cool, ey, ne? Ja klar, ne? Manchmal geht halt die Emotion mit den Leuten durch, aber hey, hier ist eine so gute Security und der Veranstalter ist so gut organisiert. Das hat keine 2 Minuten gedauert, dass hier jemand kommt und ey, jetzt fühle ich mich noch sicherer und bin dementsprechend in dem Moment dann auch wieder in dieser Eventsphäre drin. Und das ist so wirklich so einer von diesen Tipping Points, die immer wieder passieren, ne? Also das sind solche Kleinigkeiten. Warteschlangen beim Catering, Qualität von Getränken, auf Toiletten, wie lange ist die Schlange bei einer Dame? Toilette, ne? Ist halt leider einfach so, dass die deutlich länger ist als auf der Herrentoilette. Wie sauber ist eine Toilette? Habe ich das Gefühl, dass ich einen Ansprechpartner habe, wenn irgendjemand da ist? Und das sind solche Basics, wo ich sage, rein psychologisch kann man da eine ganze Menge rausholen auf der einen Seite. Es ist aber super einfach auch runterzubrechen. Man muss nämlich einfach immer sagen, hey, okay, lass uns mal wieder den Menschen in den Mittelpunkt stellen und auf unser Herz hören, worauf wir denn eigentlich bei einer Veranstaltung Lust haben. Und dann ergeben sich ganz viele Sachen einfach auch schon von selbst.
Ja, das glaube ich. Das glaube ich gerne. Ja, mir sind halt auch verschiedene Sachen durch den Kopf gegangen, als ich den Begriff gehört habe. Das eine ist natürlich irgendwie, ja, diese Faktoren, die du gerade benannt hast. Gerade was Sicherheit betrifft, natürlich auch Man hat es immer mal wieder gehört von Veranstaltungen, wo es dann irgendwie Panik gegeben hat und so weiter und so fort. Auch diesen Aspekt der Sicherheit, wo dann Psychologie sicherlich auch eine sehr große Rolle spielt, weil wie verhalten sich die Menschen, wenn irgendwas schief geht? Und die andere Komponente wiederum, ich komme halt aus dem Marketing, das heißt, ein Event ist manchmal eben einfach nur in Anführungszeichen das Konzert, aber manchmal gibt es ja auch Events, die ja noch eine andere Note mitbringen, weil sie nämlich vom Unternehmen veranstaltet werden und ein Unternehmen da irgendwelche Zwecke mit erfüllen möchte, wo Psychologie vielleicht auch dann Relevanz hat. Fällt das alles damit rein oder also möchtest du da noch ein bisschen vielleicht weiter ausführen?
Ja, gerne. Du, das sind genau diese Ausprägungen. Es ist auf der einen Seite sind es die Basisgeschichten, die man sich angucken muss, also die Grundbedürfnisse, die einfach erstmal erfüllt sein müssen. Also das ist sowas wie Sicherheit, Hygiene, fühle ich mich hier überhaupt wohl? Und dann kommen wir eben so in die Wachstumsbedürfnisse, also sowas wie soziales Miteinander, Mehrwerte für den Menschen, was nehme ich denn aus so einem Event mit? Und gerade Sicherheitskonzepte in der Grundlage sind eine ganz spannende Geschichte, weil das kennt jeder, es hängen ja überall diese Notausgangsschilder zum Beispiel in Event-Locations. Und die sind ganz cool, dass die da hängen und dass die grün leuchten und so weiter, die hat jeder schon mal gesehen. Nur im Fall der Fälle, also wenn wirklich irgendwas passiert, dann sind die erstmal gar nicht so relevant, weil der Mensch einfach darauf konditioniert ist, unbewusst, wenn Gefahr im Verzug ist, dann laufe ich den Weg zurück, wo ich hergekommen bin. Und das ist was ganz Blödes für Veranstalter, weil wenn ich dann eine Eingangshalle habe, wo dann irgendwie ein Korridor in die Eventhalle geht und alle laufen durch diesen einen Korridor, aber ich habe einen Notfall, und die ganzen Menschen quetschen sich dann wieder durch diesen einen Gang durch, dann habe ich wieder ein Problem. Und das darf ich eben dementsprechend dann gerade bei Sicherheitskonzepten mir ganz genau angucken, was ich da denn tue. Ne? Das andere ist auch so, was baue ich Ecken ein, also 90-Grad-Ecke, ne, dass ich um die Ecke herumlaufen muss, wenn ich irgendwo von A nach B gehe, oder habe ich irgendwelche Rundungen. Das kennt man gerade zum Beispiel von Bahnhöfen oder speziell von U-Bahnhöfen. Da gibt es sehr häufig runde Säulen. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Hinter einer Ecke kann ich mich verstecken oder beziehungsweise kann sich jemand verstecken und kann mich angreifen. Um eine Rundung kann ich immer rumgucken. Also dementsprechend, da gibt es keinen toten Winkel für mich. Und dementsprechend laufen Menschen lieber an einer runden Säule ziemlich dicht entlang, wohingegen, wenn es eine eckige Säule ist, dann halten sie Abstand, weil sie ja nicht sehen, was um die Ecke rum ist. Und das sind solche Kleinigkeiten. Damit kann ich dann einfach dieses Thema Crowdmanagement, also das Management von vielen Menschen auf einem Event, relativ gut schon steuern und optimieren. Da gibt es dann auch solche spannende
Wahnsinn.
Geschichten wie Heatmaps auf Events, also wo ich dann wirklich genau sehe, aufgrund von Tracking oder Kameratracking, wo sind denn gerade wie viele Teilnehmer, und dementsprechend darauf aufbauen, dann verschiedene Wegeleitungen aktivieren oder verändern. Super spannendes Feld, da kann man eine ganze Menge machen. Jetzt hast du aber dieses andere Feld auch noch angesprochen, dieses Thema Marketing. Und klar, es gibt Werbepsychologie und Konsumentenpsychologie und Sozialpsychologie und so weiter und so fort. Und da wissen wir ja auch eine ganze Menge, wie sich denn Menschen verhalten. Und auch klar, auch das ist ein Thema, wo man sich angucken kann. Ne? Was möchte ich denn eigentlich, dass meine Menschen oder meine Teilnehmer, die auf einem Event sind, was sollen die denn eigentlich fühlen? Was sollen die riechen? Was sollen die schmecken? Was soll hängen bleiben nachher? Und auch das sind wieder Kleinigkeiten. Wenn man so an die Uni oder an die Schule zurückdenkt, bis man irgendwas im Kopf verankert hatte, also bis es wirklich erinnert ist, sodass ich wirklich sagen kann, hey, den Stoff habe ich verstanden, sagt man so lernpsychologisch, man braucht 7 Wiederholungen, dann bleibt es im Kopf hängen. Und auf einem Event habe ich einen riesengroßen Vorteil. Die Teilnehmer sind nämlich, egal was für eine Art von Veranstaltung es ist, ob das jetzt ein Industrie-Event ist, eine Corporate-Veranstaltung, ein Festival oder ein Konzert, total egal. Ich habe irgendwo eine Bühne, und auf der Bühne habe ich entweder eine Leinwand oder ich habe irgendwie ein Banner. Und auf dieses Banner oder auf die Leinwand kann ich Sachen draufschreiben, und das ist definitiv so, das, was auf dieser Leinwand oder auf dem Bühnenhintergrund irgendwo draufsteht, das lese ich unbewusst 10, 20, 30, 40, 50 Mal während so einem Event. Und ich kann gar nichts dagegen tun, weil der Mensch ist darauf konditioniert, Buchstaben sofort zu interpretieren und zu lesen. Das kann jeder Zuhörer jetzt mal gerade selbst mit ausprobieren. Guckt mal einfach irgendwo hin, wo irgendwelche Buchstaben sind, und versucht, diese Buchstaben mal nicht in ein Wort zu übersetzen. Das funktioniert nicht. Ne?
Ist
Wir
nicht möglich.
müssen oder wir interpretieren das automatisch als Wort, Und das Gleiche ist mit Zuhören, also alles, was wir hören, so wie ihr jetzt gerade den Podcast hört, ihr könnt jetzt gerade nicht mir nicht zuhören. Ne? Wenn ich jetzt sage, denk nicht an einen rosa-roten Elefanten, dann denkt man automatisch entweder an den Elefanten oder daran, dass man Elefanten blöd findet oder sonst irgendwas. Aber die Bilder sind automatisch im Kopf. Und damit kann man auf einem Event eine ganze Menge machen und dementsprechend Stimmungen massiv beeinflussen, dahingehend, dass der Teilnehmer ein noch intensiveres Erleben hat, was sich dementsprechend positiv auf den Event-Value nachher dann auswirkt.
Genau, das, also ich würde das nochmal kurz ein bisschen übersetzen, den letzten Satz, dass natürlich einerseits durch die vielen Wiederholungen man Erinnerungen hat und andererseits dadurch, dass das Ganze positiv aufgeladen ist, man sich gut fühlte, man auch direkt eine positive Assoziation zu dem hat, was man darin gesehen hat, ne? Was halt dann die eigentliche, was die Marke zum Beispiel gewesen ist und so, ne? Und dadurch eben Erinnerungen und Imagewerte halt auch steigen. Super, super spannendes Thema. Wenn wir jetzt noch mal über dieses Sicherheitsthema sprechen, das finde ich halt auch mega spannend. Also gerade die runde Säule fand ich eine unheimlich spannende Geschichte. Da kommen ja Sachen mit rein. Also man natürlich erwartet man nicht, dass einer hinter der Säule steht und einem jetzt dann ein Messer in den Rücken rammt oder sowas. Aber das sind ja dann Verhaltensweisen, die unterbewusst passieren. Und man geht einfach nicht so nah ran an die Säule. Das habe ich hoffentlich richtig verstanden. Sodass man durch die runde Säule dann einfach viel mehr Platz ausnutzen kann und die Korridore nicht enger werden. Ist es richtig?
Genau, genau so.
Wahnsinnige Geschichte. Und wenn man jetzt, wie würdet ihr denn dann dagegen wirken, dass jemand an seinen Ort der Herkunft zurückrennt, sondern dass er sich in die richtige Richtung bewegt?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten dafür, ne? Also gerade dieses Thema Sicherheitskonzepte wurde gerade in den letzten Jahren immer brisanter, bis Corona gekommen ist, ne? Weil für digitale Events brauche ich kein Sicherheitskonzept. Aber es sind wirklich dann die Kleinigkeiten, die den Unterschied machen. Also bei ganz vielen Veranstaltungen, kannst du auch mal drauf achten, gibt es verschiedene Wegeleitungen, wo du eben sagst, okay, es ist gar nicht der eine große Weg, sondern es gibt zum Beispiel bei Stadien ganz bewusst mehrere Ein- und Ausgänge. Weil zusätzlich zu diesem Thema, der Mensch läuft dahin, wo er hergekommen ist, kommt noch ein anderes Thema. Der Mensch läuft, ist ein Rudeltierchen und dementsprechend läuft er andere Menschen hinterher. Mhm. Auch da wieder konkretes Beispiel. Wenn du an einer roten Ampel stehst und es stehen 10 andere Leute an der roten Ampel, dann bleibst du stehen. Und dann läuft einer los. Und dann kannst du dir sicher sein, dass 3 Leute hinterherlaufen, ohne zu gucken, ob die Ampel gerade auf grün gesprungen ist. Selbst wenn die Ampel auf rot bleibt. Da laufen die Leute hinterher. Und das ist dann so ein Punkt, wo ganz, ganz schnell Unfälle dann auch passieren. Hat aber auf der anderen Seite auch den Vorteil, im Positiven, wenn wir jetzt irgendein Event nehmen, also nehmen wir mal klassische Fußballstadion. Im Fußballstadion gibt es ganz viele Ein- und Ausgänge und dementsprechend, wenn sich, keine Ahnung, 200 Leute auf den einen Ausgang zubewegen, dann laufen vielleicht die 50 Leute, die eigentlich durch einen anderen Weg laufen würden, weil sie durch einen anderen Weg reingekommen sind, dann trotzdem diesen 200 hinterher, weil sie einfach dem Rudel hinterherlaufen und das Rudel wird schon recht haben. Ja. Sieht man auch am Flughafen immer wieder ganz schön, so alle steigen aus dem Flugzeug aus und wollen in irgendein anderes Flugzeug oder wollen zur Gepäckausgabe und dann stellst du irgendwann fest, ja scheiße, ich bin irgendwie falsch gelaufen, weil ich einfach nur den Leuten hinterhergelaufen bin und die wohl ganz anders hin wollten als ich. Und das kann man dementsprechend auf einem Event dann auch nutzen, dass man eben zum einen sagt, hey, okay, ich habe wirklich unterschiedliche Bereiche und ganz bewusst lasse ich Teilnehmer durch unterschiedliche Wege laufen, damit nicht alle den gleichen Weg nutzen. Oder was auf großen Events auch veranstaltet oder auf großen Events auch dann immer wieder gang und gäbe ist, dass man Wege teilweise bewusst verändert, um dementsprechend den Teilnehmer darauf zu konditionieren, hey, okay, es gibt nicht den einen Weg, sondern du musst eben dementsprechend nochmal um 2 Ecken weiter rumlaufen. Und es ist trotzdem gut und es passt trotzdem. Zusätzlich dazu macht es mit Sicherheit Sinn, auch Wegeleitung noch mal ein Stück weit zu berücksichtigen. Sieht man immer wieder auch ganz schön, wenn es irgendwo eine Location ist, die nicht so ganz übersichtlich ist, dann hast du immer wieder auf dem Boden so Linien oder Pfeile in gewisse Richtungen. Und wenn das so durchgehende Linien zu irgendeiner Örtlichkeit sind, was weiß ich, eine durchgehende Linie zum Parkplatz, eine blaue Linie, dann kann man das wirklich beobachten, dass Menschen an dieser Linie entlang laufen. Und auch wenn eine Halle riesengroß ist, also wunderschönes Beispiel, wenn man, ich weiß, England ist jetzt nicht mehr EU und dementsprechend nicht mehr ganz so einfach, aber trotzdem, wenn man nach London fliegt, da gibt es die Victoria Station, das ist eine von den großen U-Bahn-Stationen oder auch Fernbahnhofstationen. Und da sind Pfeiler auf dem Boden oder sind Linien auf dem Boden, die zur Toilette, die zum Fernbahnhof, die zum U-Bahnhof und so weiter und so fort führen. Und das ist eine Riesenhalle und es laufen trotzdem ganz viele Menschen entlang dieser Linien, obwohl die Halle riesengroß ist. Weil man eben sagt, hey, okay, das ist einfach so, die Linie führt mich dahin, wo ich hin will. Also verlasse ich die jetzt auch nicht mehr. Ich muss ja nicht mehr gucken, sondern ich folge einfach nur dieser Linie.
Und das häufig schätzungsweise ja auch unterbewusst. Also, dass man gar nicht sagt, ich folge jetzt bewusst der Linie, sondern man geht einfach und denkt, okay, ne, der Blick wandert der Linie entlang, also gehe ich auch in die Richtung ein Stück weit. Plus, dann gehen natürlich viele Leute der Linie entlang, dann setzt wieder das Rudelfänomen ein, was du eben ja beschrieben hast, ne?
Und da sieht man einfach, dass diese Sachen sich einfach gegenseitig so ein bisschen beeinflussen und multiplizieren. Und wie du richtig gesagt hast, ne, das sind ganz viele Kleinigkeiten, die man gar nicht mal bewusst wahrnimmt, sondern die einfach so unbewusst ein Stück weit mitlaufen. Und das ist dann auch was einfach richtig witzig ist, wenn man sich da dann mal so ein bisschen darüber bewusst wird, wie denn der Mensch eigentlich gedacht wird, in Anführungszeichen.
Ja, absolut. Sehr, sehr schöne Beschreibung. Sehr schöne Beschreibung. Ich finde es ganz lustig, die Vorstellung. Jetzt hören die Leute das und ich bin relativ sicher, dass ein Großteil der Hörer beim nächsten Event da genau drauf achtet. Sind die Säulen rund? Sind hier irgendwelche Linien auf dem Boden, die mich irgendwo lang führen? Ja, das ist halt auch Achtsamkeit, muss man ganz ehrlich sagen, wenn man sich's A bewusst macht und dann natürlich auch drauf schaut. Und so passt es auch ganz wunderbar wieder in den Podcast rein. Ich habe noch eine Sache eben, würde ich gerne mal aufgreifen. Du hast alle Sinne angesprochen. Ich frage mich jetzt, inwiefern auf Events bewusst der Geruchssinn beeinflusst wird. Was macht ihr da? Also wenn ich an Event denke, dann ist irgendwie meine eine Assoziation, ein Glas riecht irgendwie nach Essen und logischerweise funktioniert das auch und kurbelt auch Umsatz an. Aber ansonsten ist meine Assoziation bei Events eher negativ. Also ich rieche dann eher Schweiß. Toiletten, die nicht frisch geputzt riechen und solche Geschichten.
Da hast du zwei von den Hauptpunkten schon angesprochen. Nicht gut riechende Menschen ist der eine Punkt und das andere sind Toiletten. Und beides ist echt ein riesengroßes Problem. Also gerade was das Thema Menschen, die irgendwann riechen, betrifft, muss man einfach sagen, ja, gerade da muss man ansetzen und eben gerade eine gute Lüftung mit haben. Ne? Also zum Beispiel, wenn wir Location-Begehungen machen, dann gucken wir uns ganz genau auch die Klimaanlage beziehungsweise die Lüftung an, weil das einen massiven Einfluss auf das Event an sich hat und man damit auch schon eine ganze Menge Eventqualität rausholen kann. Es gibt auch die Möglichkeit zur Beduftung und auch das ist eine coole Geschichte, weil wenn ich wirklich proaktiv hingehe und Locations bedufte, dann löst das im Kopf oder beim Menschen im Gehirn einfach direkt auch positive Assoziationen aus. Ne? Also das ist so, wenn man Zimt und Orange riecht, dann ist es relativ schnell, ah, es riecht ein bisschen nach Weihnachten. Oder andersrum, du riechst irgendwo so einen Duft und sagst, ah, das riecht nach Omas Apfelkuchen, obwohl du weißt, dass das definitiv nicht von Oma sein kann, weil die 300 Kilometer weiter weg wohnt. Also dementsprechend, da kann man eine ganze Menge machen. Wird jetzt zu tief gehen, wenn ich darauf eingehe, wie genau Beduftung funktioniert. Aber eines von den grundlegenden Sachen ist ganz wichtig. Man muss zuerst gucken, dass es nicht stinkt, also dementsprechend eine gute Luftreinigung haben. Und erst dann fange ich an mit einer Beduftung, weil sonst übertünche ich das nur. Und das manipuliert, oder da ist unser Gehirn intelligent genug, diese Manipulation kriegt das mit und unbewusst hast du trotzdem ein schlechtes Gefühl. Thema Toiletten ist so ein Ding, das ist super spannend, weil eine Toilette wird, wenn sie schlecht, also die Toilette kann super sauber sein, aber wenn sie nicht gut riecht, dann wird sie als dreckig wahrgenommen und du hast viel mehr Beschwerden, da haben wir auch mal eine Studie dazu gemacht, hast viel mehr Beschwerden dazu, dass die Leute sagen, ah, die Toilette ist aber nicht sauber. Andersrum, wenn du eine Toilette hast, die nicht sauber ist, aber nach Zitrusduft riecht, sagt jeder, oh, das ist aber eine schön saubere Toilette. Also
Verrückt, ja.
ist wirklich so. Aber witzigerweise nur in Deutschland. Oder was heißt nur in Deutschland? Zitrusduft nur in Deutschland. Weil wenn du nach Spanien zum Beispiel gehst, Philipp, kennst du das? Wenn du in Spanien in ein Hotel gehst und da ins Badezimmer, weißt du, nach was es da riecht?
Ich hätte es gesagt, aus dem Bauch raus nach Chlor,
Nicht Chlor,
aber
genau, korrekt. Weißt du warum? Findest du das gut? Ist das für dich so ein Geruch, wo du sagst, der ist geil?
nee, für mich ist das, also klar, ich assoziiere da schon Sauberkeit mit, aber ich finde, es ist kein schöner Geruch.
Ja, genau. Und das Witzige ist, für Spanier, also für diesen spanischen Lifestyle-Kulturkreis, ist Chlor das, was es für uns der Zitrusduft ist. Wenn du in Spanien mit Zitrusduft sauber machen würdest, würden die Spanier sagen, ja, das riecht aber komisch, das ist aber nicht sauber. Also vielleicht ist es irgendwie sauber, so Schwimmbad sauber, aber es ist nicht sauber. Ne? Und genauso ist es in Deutschland, wenn du da sagst, hey, okay, wir haben hier Zitrusduft, das ist sauber. Wenn es hier nach Chlor riecht, sagen wir, ja, klar, sauber, ne? So aggressiv, klinisch sauber,
Genau, ja.
Schwimmbad. Aber es ist nicht das, wo wir sagen, hey, okay, ein ordentlich geputztes Bad riecht nach Zitrone. Und das ist ganz witzig, weil da gibt es ganz viele unterschiedliche Geschichten, die wirklich so kulturkreisabhängig dann auch sind, wo man wirklich dann sagen kann, das beeinflusst dann wirklich dann auch die Wahrnehmung, ne? Also genauso könnte man mit Beleuchtung weitermachen. Eine Toilette oder ein Gang, der nur so halb beleuchtet ist, kommt einem dann irgendwie als nicht koscher vor, wohingegen der gleiche Gang, wenn er relativ hell oder ganz hell ist, kann er immer noch eine Unterführung von einem Bahnhof sein. Aber wir sagen, hey, okay, ja, das ist doch ganz cool hier, ne? Also das sind ganz wirklich ganz viele Kleinigkeiten, die einen massiven Impact darauf haben, wie sich der Mensch fühlt und dementsprechend dann auch die Situation und das Event dann an der Stelle dann auch wahrgenommen werden.
Ja, super spannend. So, das war der erste Teil des Interviews mit Ben Panther. Ich fand es war super spannend. Wir haben Ben ein bisschen kennengelernt und vor allen Dingen wissen wir jetzt mehr über das Thema Eventpsychologie. In diesem Sinne danke ich euch erstmal fürs Zuhören bis hierhin. Der nächste Teil wird folgen, bleibt also auf jeden Fall dabei. Vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, dann werdet ihr automatisch auch darauf hingewiesen, wenn die nächste Folge da ist. Ansonsten schaut vorbei bei uns in den sozialen Netzwerken, bei LinkedIn, bei Facebook, bei Instagram. Ich danke euch, wie gesagt, fürs Zuhören, sage bis bald und auf Wiederhören. Mein Name ist Philipp und das war Management Meets Mindfulness.